Wir wollen danken. Himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi danken wir dir, dass wir wieder die Möglichkeit haben, über dein Wort nachzudenken, dass wir wieder sehen dürfen, was du uns sagst. Öffne du unsere inneren Augen, öffne du unsere inneren Ohren, dass wir nur das sagen und das aufnehmen, was dir gefällt, dass wir das verarbeiten können, was wichtig ist für unser Leben. Schenk du, dass unser Leben ein Lobpreis deiner Herrlichkeit und Gnade werden darf, und dazu möge auch dieser Abend dienen. Wir wollen dir in besonderer Weise die vielen Geschwister anbefehlen, die jetzt in Not sind. Es sind so viele, die sich einsam fühlen. Es sind so viele, die schwere Lasten mit sich herumtragen. Wir wollen sie alle in deinem Namen segnen und bitten dich, dass du ihnen ganz nahe bist, dass du ihnen deinen wunderbaren Frieden schenkst. Amen. Amen. Zum Wesen Gottes gehört natürlich auch die Frage, was sind die Gedanken Gottes? Welche Gedanken hat der Allmächtige? Diese Frage ist sehr wichtig. Wer einige Gedanken unseres Gottes erkannt hat, weiß viel besser, auf was für ein Ziel er seine eigenen Gedanken ausrichten soll. Im Leben eines Gläubigen, eines solchen Gläubigen, der eine Ahnung hat von den Gedanken Gottes, werden ganz andere Prioritäten gesetzt. Und damit wir die Gedanken Gottes erfassen können, wir können es natürlich niemals in seiner Fülle erfassen, aber wir dürfen doch verschiedene Gedanken Gottes aufnehmen, die er uns in seinem Wort mitteilt. Wenn wir uns mit seinen Gedanken beschäftigen, dann ist es auch wichtig, dass wir uns mit seinem ganzen Wort beschäftigen. Dass wir uns mit allem beschäftigen, was uns sein Wort gibt. Auch mit Dingen, die uns vielleicht nicht so sehr passen, wie vielleicht das Buch der Offenbarung oder andere Propheten, die schwerste Gerichte ankündigen. Manche Christen denken vielleicht, ja, dieses Buch ist so schwer. Erstens kann man es nicht verstehen recht und zweitens stehen da so viele schreckliche Dinge. Ich möchte viel lieber etwas über die schönen Seiten des Wortes Gottes hören und nicht mich mit diesen Dingen, mit diesen negativen Dingen beschäftigen. Johannes sagt ja am Anfang der Offenbarung etwas ganz Eigenartiges, in Anführungszeichen, glückselig, wer da liest die Worte der Weissagung oder der Prophetie. Mit anderen Worten, wer sich mit diesen Worten der Prophetie auseinandersetzt, der bekommt auch einen Einblick in die Gedanken Gottes, in seine Pläne, in seine Ziele. Es ist eben wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Ich möchte ein kleines Beispiel einbringen, warum das so wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon hier gesagt habe. Das bekannte Buch von Rick Warren, Leben mit Vision, das in vielen christlichen Gemeinden gelesen wird, der schreibt in seinem Buch, Prophetie ist nicht so wichtig. Und diese Aussage, die hat mich schon einmal sehr stutzig gemacht, und kürzlich habe ich dann vernommen, dass er an seinem 25-jährigen Jubiläum seiner Kirche in Saddleback, sagt er zu seinen Gläubigen da, sagt er, Unser Ziel ist es, dass unsere Kirche bis zum Jahre 2020 eine Milliarde Mitarbeiter hat, um so Armut und Ungerechtigkeit aus der Welt zu beseitigen. Wenn ein Pastor, der sehr begnadet ist, eine solche Aussage macht, dann zeigt er gleichzeitig, dass er von Prophetie gar nichts versteht. Und das Schlimme dabei ist, wenn ein Pastor eine solche Aussage macht, dass er in die Gläubigen eine Erwartungshaltung hineinbringt, die folgendermaßen aussehen könnte: Jawohl, wenn wir mehr für den Herrn uns engagieren, wenn wir mehr beten, wenn wir mehr evangelisieren und immer mehr werden, dann könnten wir noch das tausendjährige Reich aufrichten auf Erden. Diese Erwartungshaltung kommt dann zwangsläufig in diese Gläubigen hinein und das wiederum führt garantiert zu einer ganz großen Enttäuschung. Weil wir aus dem Worte Gottes ganz klar wissen, das tausendjährige Reich werden wir nicht als schwache, sterbliche Menschen aufrichten, sondern das wird unser Herr Jesus Christus vom Himmel her mit uns vom Himmel her aufrichten, nicht hier als schwache, sterbliche Menschen. Also es ist wichtig, dass wir uns mit dem gesamten Wort Gottes beschäftigen, mit allem, was im Worte Gottes steht, mit allen Prophetien und allen Texten. So können wir auch mehr Einblick bekommen in die Gedanken Gottes. Trotzdem, seine Gedanken sind für uns natürlich in seiner ganzen Fülle unerforschlich. Und es kann sein, dass der eine oder andere sagt, es ist doch eine Anmaßung zu glauben, man könnte etwas über die Gedanken Gottes aussagen. Lesen wir doch dazu Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Eine ganz bekannte Stelle. 8 bis 9. Ich lese vielleicht noch weiter. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich habe andere Gedanken als ihr. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Gedanken höher als eure, meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und dann kommt noch eine Aussage. Denn der Regen fällt vom Himmel, der Schnee und, denn wie der Regen fällt vom Himmel und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet, sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern das bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Sein Wort führt alles aus, was er will. Es kommt nie leer zurück. Paulus bezeugt auch in Römer 11, Vers 33 bis 34, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn, das kann man auch mit Denken übersetzen, Sinn, Nous, Denken, denn wer hat denn des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Es ist wirklich so, dass seine Wege unerforschlich sind und dass niemand seine Gedanken erkannt hat in seiner ganzen Fülle. Ja, wir dürfen wissen, dass wir als Menschen Gott nie ganz erfassen werden. Alles, was wir von ihm erkannt haben und alles, was wir von seinen Gedanken wissen, ist und bleibt immer nur Stückwerk. Und trotzdem dürfen wir etwas von seinen Gedanken erfahren. Warum sage ich das? In 1. Korinther 2, 16 sagt uns Paulus auch Folgendes, etwas ganz Wichtiges. Er sagt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Oder dort steht auch nous denken. Wir haben Christi Denken. Das heißt, das Denken des Sohnes Gottes ist in uns hineingekommen. Gott hat also seinen Söhnen das Denken Jesu Christi geschenkt. Paulus macht noch auf eine andere wunderbare Begebenheit aufmerksam. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Das haben wir schon einmal gehört in diesen Tagen. Wir wollen nun versuchen, einiges über die Gedanken Gottes in Erfahrung zu bringen. Zuerst möchte ich etwas feststellen. Ich lese dazu Psalm 92, Vers 6. Wie groß sind deine Werke, Herr? Wie tief sind deine Gedanken? Und Vers 7, ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor versteht dies nicht. Wenn wir jetzt das lesen, was dürfen wir indirekt daraus schließen? Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor versteht es nicht. Die tiefen Gedanken Gottes. Wenn ein unvernünftiger Mensch seine Gedanken nicht erkennt, heißt dies dann nicht auch indirekt, dass ein Mensch mit göttlicher Vernunft sie erkennen kann? Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig ihre Summen, lesen wir im Psalm 139, Vers 17. Sie sind zahlreicher als der Sand. David richtet nun eine Bitte an Gott, die eine entscheidende Frage beinhaltet. Und zwar richtet er eine Bitte an Gott, Gott solle doch an etwas ganz Bestimmtes denken. Psalm 25, Vers 6. Also, man könnte fast denken, David will seinem Gott vorschreiben, was er zu denken hat und was nicht. Lesen wir mal, was er hier sagt. 25, Vers 6 und 7. Gedenke an deine Erbarmungen, Herr, und an deine Gnadenerweise, denn sie sind von Ewigkeit her. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen gedenke nicht. Aha, Herr, denke doch an deine Erbarmungen und denke nicht an meine Schuld. Um deiner Güte willen, Herr. David bittet also Gott, an etwas ganz Bestimmtes zu denken. Und hier stellt sich die entscheidende Frage, wann denkt Gott an seine Erbarmungen und Gnadenerweise und wann denkt er an die Jugendsünden und unsere Vergehen? Müssen wir noch damit rechnen, dass Gott an unsere Jugendsünden denkt? Diese Frage ist deshalb so entscheidend, weil wir erst dann zur Ruhe kommen können, wenn jeder persönlich diese Frage für sich beantworten kann. Denkt Gott noch an meine Jugendsünden? Das ist die entscheidende Frage. Die nächste Stelle, die ich lesen werde, gibt schon mal einen entscheidenden Hinweis für die Beantwortung dieser Frage. Jeremia 31, Vers 34. Hier wird eine Prophetie ausgesprochen. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seinen Bruder lehren und sagen, erkennet den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Mit anderen Worten, wenn Schuld und Sünde vergeben ist, dann kann er nicht mehr an sie denken. Das ist ganz wichtig. Wenn Schuld und Sünde vergeben ist, dann denkt Gott gar nicht mehr an die Schuld. Doch gerade an dieser Tatsache zweifeln immer wieder Christen. Gerade wenn einiges im Leben nicht mehr gut läuft, kommt nicht selten die Angst hoch, dass Gott vielleicht ihre Schuld doch noch nicht vergeben hat. Man hört dann die Aussagen wie, jetzt werde ich von Gott bestraft, weil ich dazu mal so und so gehandelt habe. Wenn Gott die Schuld vergeben hat, dann kann er gar nicht mehr an unsere Sünden denken. Halten wir doch daran fest. Es bleibt nur noch die Frage, wann vergibt er unsere Schuld? Und Johannes beantwortet diese Frage auch ganz klar in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das Bekenntnis ist etwas ganz Wichtiges. Sünde darf nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden und sagen, ah, jetzt ist mir da etwas falsch gelaufen, aber vergessen wir es. Sondern ein Bekenntnis vor Gott ist etwas ganz Wichtiges, dass man es ihm bekennt. Manchmal müssen wir es auch Geschwister bekennen, vor allem wenn die Sünde eben auch andere betrifft. Aber das Bekennen der Sünde ist etwas ganz Wichtiges, weil wir so das Ganze vor Gott hingeben können und bei ihm abladen können. Das ist für unsere Seele wichtig, das ist auch für unser Herz von entscheidender Bedeutung. Und wenn eine Sache Gott hingegeben wurde, wenn wir ihm die Sache bekannt haben, dann ist sie vergeben. Und dann denkt Gott nicht mehr daran. Er kommt nicht wie wir Menschen und sagen, ja, ja, dazu mal hast du schon das gemacht und jetzt fällt es mir wieder ein. Nicht so. Er denkt nicht mehr daran. Was bekannt wurde, ist bereinigt. Wenn ein ehrliches Schuldbekenntnis stattgefunden hat, dann kann Gott aufgrund von Golgatha nicht anders als zu vergeben. Und wenn er vergeben hat, dann denkt er nie mehr an diese Sünde. Doch betrachten wir die Stelle aus Jesaja 55 noch einmal näher, wo es heißt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Dieser Vers beginnt ja mit einem Denn. Das heißt ja, dass Gott zuvor etwas sagt, was eben nicht in die menschliche Logik hineinpasst. Deshalb lese ich das Kapitel ab Vers 1. Der Kontext ist halt immer eine ganz wichtige Sache. Jesaja 55, Vers 1. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Und die, ihr kein Geld habt, kommt und esst, ja kommt, kauft ohne Geld, ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Kann mir jemand hier erklären, wie man kauft ohne Geld? Wie kaufen wir ohne Geld? Das ist gut, ja. Kreditkarte. Nur hatten sie damals keine Kreditkarte. Kaufen ohne Geld, also das klingt ja irgendwie, dass man da etwas doch nehmen muss, aber ohne Geld. Ein anderer bezahlt, das ist sicher ein Gedanke. Eintauschen. Gegen? Etwas tauschen. Was haben wir ihm zu bieten? Hä? Ja, ja. Mit dem könnten wir auch bezahlen. Also wir können unsere Sünden ihm abgeben. Er macht das ja, er geht ja auf diesen Tauschhandel ein. Und das ist sicher etwas ganz Entscheidendes. Und natürlich dürfen wir uns ihm unser Herz geben. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Die Menschen können Wasser des Lebens und Brot, das sättigt, kaufen ohne Geld. Hier bekommt man etwas viel Kostbareres als das natürliche Brot und das natürliche Wasser. Aber was heißt kaufen ohne Geld? Zu Geld kommt man ja bekanntlich durch Arbeit und Leistung. Aha, hier liegt doch der Schlüssel. Ohne Arbeit und Leistung könnt ihr das Brot und das Wasser kaufen. Merken wir langsam, dass gerade diese Gedanken Gottes eben nicht unsere Gedanken sind. Wir haben doch ein leistungsorientiertes Denken, wo man sich alles zuerst verdienen muss. Hören wir weiter. Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Also das Hören ist etwas Wichtiges. Hört und eure Seele wird leben. Hört und die Seele wird leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes, und wegen des Heiligen Israels. Denn er hat dich herrlich gemacht. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist, der Gottlose, verlasse seinen Weg, und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Aha, da ist ein Mann der Bosheit, dem wird jetzt empfohlen, dass er seine Gedanken verlässt und sich mit neuen Gedanken beschäftigt. Er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, zu unserem Gott, der reich ist an Vergebung. Das Denken Gottes im Gegensatz zu unserem Denken kommt ganz beeindruckend dort zum Ausdruck, wo ja die Arbeiter im Weinberg am Morgen gingen sie hin und der Herr vereinbart mit ihnen einen Betrag, ich sage jetzt mal 100 Euro, kriegt ihr abends, und die arbeiten den ganzen Tag. Und dann kommen mittags welche und abends noch um 4 Uhr kommen auch noch welche, die arbeiten eine Stunde und bekommen auch 100 Euro. Und zwar zuerst. Das ist schon etwas, das ist ein Denken, das geht nicht in unseren Kopf hinein. Das ist Denken Gottes. Was denkt ihr dabei? Jetzt arbeiten die eine Stunde und bekommen zuerst den Lohn und genau gleich viel wie die anderen, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Wo ist da Gerechtigkeit? Wie beurteilt ihr das? Habt ihr da keine Probleme mit? Ihr könnt ganz ehrlich sagen, da habe ich ein Problem. Aber Gott macht es so. Gott macht es so. Und prüfen wir uns einmal, wie werden wir einmal reagieren, wenn uns das passieren wird? Oder würde? Wir haben länger gearbeitet als andere, und die anderen, die weniger lang gearbeitet haben, kommen vor uns dran und bekommen gleich viel wie wir. Was geht dann da in uns vor?
Werden wir bestimmt mehr betroffen.
Ich wäre sauer.
Ja, richtig. Endlich sagt jemand, ich wäre sauer. Und dann fragt man sich ja, aber das ist Gottes Denken. Wie sollen wir das einordnen? Wir dürfen etwas sehen. Zuerst mal etwas vorab. Es gibt viele Christen, die arbeiten auf Lohn. Frage an euch: Müssen wir auf Lohn arbeiten? Müsst ihr arbeiten im Reich Gottes, um Lohn zu erhalten? Nicht. Du hast ja das mit deinen Linien auch ein bisschen verdeutlicht. Wir, die wir zum Leib Jesu Christi gehören, uns ist in Christus wie viel geschenkt?
Alles.
für was für einen Lohn wollt ihr dann noch arbeiten? Wenn euch alles geschenkt ist, Gegenwärtiges, Zukünftiges, alles, die Herrlichkeiten, all die Dinge, die sind uns alle in Gnaden geschenkt. Wollt ihr dann noch für einen Lohn arbeiten? Nein. Aber wir arbeiten, weil wir lieben, nicht wegen dem Lohn. Und viele Christen arbeiten noch für einen Lohn. Und das ist etwas anderes. Also das mal vorweg. Wir arbeiten nicht mehr für einen Lohn. Das ist gut, das kann jeder für sich selber. Wenn jemand von euch sagt, ich will aber noch für einen Lohn arbeiten, bitte, ich will euch das nicht wegnehmen. Aber wenn wir in Christus sind und wenn wir zum Leib Jesu gehören, dann ist uns in Christus alles geschenkt. Alles. Da brauchen wir keinen Lohn mehr in dem Sinn. Nun, die Frage, wegen dieser Ungerechtigkeit oder scheinbaren Ungerechtigkeit, wir müssen etwas beachten. Wer von euch war schon mal über längere Zeit arbeitslos? Wie hast du dich gefühlt? Das ist ganz entscheidend. Wenn man einmal diese Not mitgemacht hat, dann fühlt man sich wertlos. Man hat den Eindruck, die Gesellschaft braucht mich nicht. Ich bin für diese Gesellschaft nichts wert. So kommt man. Und je länger es dann andauert, desto schlimmer wird es. Und wenn jetzt einer Arbeit hat, ich sage jetzt mal am Morgen um 8 und den ganzen Tag arbeiten kann, während dieser ganzen Zeit weiß, ich bekomme abends 100 Euro. Und am Anfang, am Morgen, ist man ja zufrieden mit dem Lohn. Man sagt, jawohl, ich bin einverstanden, 100 Euro ist gut für einen Tag. Dann hat man den ganzen Tag, hat man Arbeit, man fühlt nicht das Problem der Arbeitslosigkeit und kann zufrieden seinem Job nachgehen. Hingegen diejenigen, die erst Nachmittag um 4 den Job finden, die, ihr wisst ja gar nicht, was die durchgemacht haben, bis 4 Uhr. Vielleicht haben die ganz große Nöte durchlitten bis hierher, haben dann also ein großes Maß an Leid über sich ergehen lassen müssen, dürfen dann quasi noch in letzter Minute einen Job finden und werden reich beschenkt. Gott beurteilt die Sache ein bisschen anders. Er schaut, was haben die Menschen auch gelitten. Er hat alles gemessen, alles, jedes Leid. Ja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott hat hier gerade darum ein Denn gesetzt, weil das zuvor Gesagte nicht dem menschlichen Leistungsdenken entspricht. Und ein weiterer Aspekt ist für mich sehr beglückend in Bezug auf das Denken Gottes. Wisst ihr, was Sucht ist? Wie würdet ihr Sucht definieren?
Abhängigkeit.
Abhängigkeit. Und was muss der Abhängige, was macht er so innerlich? Ja, und dann, was geht da innerlich ab? Also wenn ich alkoholabhängig bin, dann denke ich fortlaufend an den Alkohol. Wann kriege ich meinen nächsten Schnaps und wann kann ich die nächste Flasche kaufen? Der Heroinabhängige denkt, wann kriege ich meine nächste Spritze? Man ist mit seinem ganzen Denken ist man auf eine Sache fixiert. Habt ihr gewusst, dass unser Gott süchtig ist? Dass er von etwas abhängig ist und immer daran denken muss? Ich lese eine Stelle vor aus Jeremia 31, Vers 20. Ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, Ephraim hat unglaublich viele Sünden auf sich geladen und Gott musste Ephraim viele Gerichte ankündigen und oft musste er gegen ihn reden. Muss ich doch immer wieder an ihn denken? Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Wenn Gott jemand auserwählt hat und dieser Auserwählte geht krumme Wege, Gott führt diesen Auserwählten zwar in Gerichtswege, aber er muss immerzu an ihn denken. Und wie viel mehr wir, die wir zu seinem Leib gehören dürfen, zum Leib Jesu Christi, wie viel mehr wird er immer an uns denken. Er sehnt sich ja nach uns, lesen wir auch. Ephraim wurde Gott so viele Male untreu, dass Gott oft gegen ihn sprechen musste, ihm Gericht ankündigen musste. Doch wenn Gott auserwählt hat, dann kann er gar nicht mehr anders, als immerzu an ihn zu denken. Gott ist innerlich erregt und leidet, doch er führt seinen Auserwählten zum Ziel, auch wenn es durch Gericht geht. Gott kann nicht anders, als sich letzten Endes zu erbarmen. Welches Ziel verfolgen die Gedanken Gottes? Lesen wir dazu die wunderbare Stelle in Jeremia 29, Vers 11. Da wird etwas von den Gedanken Gottes gesagt, was er für ein Ziel verfolgt. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Diese Aussage macht Gott durch Jeremia, nachdem er ihnen Anweisungen für das Leben in der Gefangenschaft gegeben hatte und nachdem er ihnen prophezeit hatte, dass sie 70 Jahre in Babel bleiben werden. Wir müssen uns das vorstellen. Das Volk Israel wird nach Babel verschleppt, kommt in Gefangenschaft. Die einen kommen in Sklaverei, andere kommen ins Gefängnis. Sie haben einen schweren Weg vor sich und das kündet Gott an. Und dabei sagt er, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Also diese Verschleppung ist letztlich von der Zukunft her, vom Ziel her gesehen, kein Unheil, sondern sie gibt euch Zukunft und Hoffnung. Gott kündigt also eine schwere Zeit an, eine Zeit der Not und des Elends, doch über allen diesen Ankündigungen hat Gott nur ein Ziel, Frieden, Zukunft und Hoffnung. Ja, wir dürfen wissen, dass Gottes Gedanken ein x-tausendfaches wunderbarer als unsere Gedanken sind. Ist es nicht tröstlich zu wissen, dass es Gott noch viel besser macht, als wir es uns wünschen können? Wir haben heute, ich war so am Mittagessen, hast du erzählt, wie Reinhold Krüger, bevor er starb, zwei, drei Tage bevor er starb, konnte er seinen Angehörigen noch mitteilen, ihr könnt euch vorstellen, wie schön es drüben ist, aber ich sage euch, es ist noch viel schöner. Der hat schon einen Blick gehabt für das, was drüben ist und hat gesagt, es ist noch viel schöner, als ihr glaubt, noch viel schöner, als ihr glaubt. Das hebräische Wort Gedanke kann auch mit Berechnung übersetzt werden. Die Gedanken Gottes sind alles haargenaue Berechnungen, die sich Folgendes zum Ziel gesetzt haben. Ich will mit meiner Schöpfung ein absolutes Maximum an Herrlichkeit erreichen und dieses Ziel erfordert eine exakte Vorberechnung, in der jedes Leid einkalkuliert wird und so bemessen ist, dass es nicht untragbar wird, jedoch die Herrlichkeit zur Folge hat, die Gott sich wünscht und zum Ziel gesetzt hat. Wir stellen uns vielleicht die Frage, aber warum braucht es dieses Elend? Warum muss zuerst alle diese Not durchstanden sein? Auf diese Frage, die die Menschen immer wieder bewegt, gibt es mehrere Antworten, auch Antworten, die wir heute noch nicht geben können. Unser Gott ist so mannigfaltig, dass er mit einem Umstand immer gleich mehrere Absichten verfolgt. Jede Not, die wir durchstehen, bewirkt nicht nur ein Aspekt, sondern gleich mehrere. Auch wenn wir nicht auf jede Frage eine Antwort haben, so dürfen wir im Glauben trotzdem an dem Wort aus Jeremia 23,20 festhalten, wo es heißt, nicht wendet sich der Zorn des Herrn, bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr das voll verstehen. Am Ende der Tage. Wir möchten uns jetzt trotzdem noch mit folgender Frage auseinandersetzen. Warum lässt Gott so viel Leid zu? Zuerst möchte ich auf einen Umstand hinweisen. Unser Gott hat es für gut befunden, selbst auch zu leiden, selbst Not und Schmerzen zu durchstehen. Und wenn nun der allwissende Schöpfergott, der ohne Fehl ist, erkannt hat, dass selbst Not und Schmerz auch für ihn richtig und gut ist, dann dürfen wir wissen, dass dies auch für uns richtig und gut ist. Nun einige Aspekte zu dieser Frage. Warum lässt Gott das Leid zu? Wer von euch genießt es in vollen Zügen, dass er gehen kann? Wer genießt es, dass er Augen hat, mit denen er die Farben und die Lichterpracht der Schöpfung bestaunen kann? Wer schätzt sich glücklich, dass er schöne Musik hören kann oder dass er jeden Abend in ein warmes Bett steigen kann? Ist es für euch etwas Besonderes, dass ihr jeden Tag satt werdet und genug warme Kleider anhabt? Oder sind diese Dinge für euch alle so selbstverständlich, dass ihr gar nicht mehr realisiert, was ihr für Kostbarkeiten besitzt? Diese Frage müsste ich eigentlich nicht an ältere Geschwister stellen, weil ältere Geschwister, die merken ja langsam, dass gewisse Dinge nicht mehr so funktionieren und die realisieren dann, wie gut man es gehabt hat, als man noch jung war, wo noch alles funktioniert hat, wo man noch keine Beschwerden gehabt hat, dann merkt man plötzlich, wie kostbar das war. Aber trotzdem, wenn jemand 20 Jahre an den Rollstuhl gefesselt war und anschließend gehen darf, dann ist Gehen für ihn ein Genuss. Man muss sich das mal vorstellen. Also, man ist 20 Jahre im Rollstuhl und plötzlich kann ich auf meinen Füßen stehen und gehen. Das ist ein ganz gewaltiger Genuss. Ein Wunder, etwas Herrliches. Wenn jemand im Gefängnis jahrelang auf kaltem Boden schlafen musste, dann ist für ihn ein warmes Bett das halbe Paradies. Hier sehen wir einen Aspekt des Leidens. Durch Leid lernen wir Dinge schätzen, die wir sonst als alltäglich und selbstverständlich betrachten. Wer den Krieg erlebt hat, der weiß um den Wert des Friedens. Menschen, die Hass und Ablehnung gespürt haben, werden einmal die Kostbarkeit der Liebe zu schätzen wissen. Wer Finsternis erfahren hat, weiß die Kostbarkeit des Lichtes mehr zu schätzen. Und dann noch ein weiterer Aspekt, der für mich sehr wichtig ist. Ich bin schon vielen Menschen begegnet, die notvolle Zeiten durchstanden haben. Die meisten von ihnen sind viel verständnisvoller und viel barmherziger als solche, die das nicht durchstanden haben. Wenn man einem jungen Menschen, ich sage jetzt mal 30, 35, begegnet, der hat ein erfolgreiches Leben hinter sich, ist gesund, ist reich, ist angesehen in der Gesellschaft, dem geht es gut. Und dieser Mann wird plötzlich mit einem Krebspatient konfrontiert. Oder mit einem Depressiven. Dieser Mann ist völlig hilflos gegenüber dem Leid. Völlig. Also, als es meiner Frau und mir schlecht ging, da war es uns nicht wohl in Gegenwart von Menschen, denen alles gelang. Für die war alles so selbstverständlich und die hatten kein Verständnis dafür, dass man an einer Depression leiden konnte oder dass man sonst irgendwie eine Schwäche hat. Für die war das, ach, das ist doch gar nicht und man muss sich nur anstrengen und dann geht das schon. Aber Wenn man mit Menschen zusammenkommt, die eben Schweres durchgemacht haben, dann spürt man plötzlich ein Verständnis, eine Barmherzigkeit. Und da schätze ich so an diesem Kreis, hier in diesem Kreis, das sind, denke ich, alles Menschen, die Schweres durchgemacht haben. Und da spürt man irgendwie eine Gemeinschaft und eine Herzlichkeit der Liebe, und die viel kostbarer ist als in einer vielleicht jungen Gemeinde, wo es nur darum geht, wie kann ich mich am besten profilieren innerhalb der Gemeinde. Oder hier geht es ja nicht mehr darum, wie können wir uns in der Gemeinschaft profilieren, sondern hier schätzen wir einfach die Gemeinschaft der Liebe und das Beieinandersein. Da ist es etwas ganz anderes. Unser Gott weiß auch, dass er mit seiner Schöpfung nur dann bleibende Herrlichkeit erreichen kann, wenn jedes Geschöpf vollkommen mit der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit erfüllt ist. Und die göttliche Liebe liebt dort, wo gehasst wird. Sie segnet, wo geflucht wird. Das Paradies ist letztlich nur dann möglich, wenn jeder Einzelne nur noch das Wohl und Glück seines Nächsten sucht. Das Himmelreich kann nur dann bestehen, wenn jeder Einzelne seinen Nächsten höher achtet als sich selbst. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass im Himmelreich ein Bruder, eine Schwester hineinkommt, der dann noch auf die anderen herunterschaut? Undenkbar. 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 Und Gott verwandelt Leid in Herrlichkeit. Gott verwandelt Leid in Herrlichkeit, und da stellt sich natürlich die Frage, wie macht er das eigentlich? Habt ihr euch das auch schon gefragt? Wie soll aus meinem Leid Herrlichkeit entstehen? Wie soll das? Ich möchte euch zwei Beispiele geben. Als mein Vater im Sterben lag, hat er mir gesagt, du, Daniel, weißt du, das Einzige, was mich jetzt wirklich tröstet, ist, wenn ich das Buch Hiob lese. Wenn ich das Buch Hiob lese, dann bin ich getröstet, und das gibt mir irgendwie Halt, das gibt mir Frieden. Er war krebskrank und starb dann einige Wochen später. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wenn jetzt ein Hiob, der ja bereits beim Herrn ist, zuschauen konnte, wie mein Vater getröstet wurde, weil er damals vor 3.000-4.000 Jahren so unsagbar gelitten hat, dann merkt er plötzlich, dieses Leid hat sich ja vielleicht nur schon darum gelohnt, damit die vielen Menschen durch das, was ich gesagt habe im Leid, getröstet sind. Das ist das eine. Oder das andere, auch bei meinem Vater, als er kurz vor dem Sterben war, eine halbe Stunde bevor er starb, habe ich ihn gefragt, du, Papa, hast du schon in den Himmel gesehen? Und er hat dann ja gesagt, und das haben meine Kinder gesehen, das hat meine Schwägerin gesehen, also von unserer Familie. Und dieses einfache Zeugnis, dieses einfache Ja hat dazu geführt, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Ein Wort. Und es führt dazu, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir sehen, da ist jemand schwach, elend, hat Schmerzen, ist wirklich nur noch ein Häufchen Elend. Und aus diesem Leid entsteht neues Leben, neue Herrlichkeit. Gott kann und er wird jedes Leid unseres Lebens in Herrlichkeit verwandeln. Jeden Fluch unseres Lebens in Segen. Nachdem Hiob Gott gesehen hatte, erkannte er, dass für Gott alles, was er erdacht und geplant hat, auch ausführbar ist. Lesen wir in Jesaja 42, Vers 2, dieses wunderbare Bekenntnis des Hiob. 42, Vers 2. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Hier sehen wir, dass alles, was Gott denkt und er will, er auch ausführen kann. Sprüche 19,21. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, Also das war vorher, war es Hiob 42,2. Habe ich Jesaja gesagt? Ah, Entschuldigung. Hiob 42, Vers 2. Ja. Hiob 42, Vers 2. Und jetzt kommt Sprüche 19,21. Viele Gedanken sind im Manne eines Herzens, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Noch einmal, nicht wendet sich der Zorn des Herrn, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens, die Gedanken seines Herzens, und am Ende der Tage werdet ihr das voll verstehen. Wie wunderbar, dass Gott alle Pläne seines Herzens ausführt, die Pläne seiner Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Bete noch. Vater im Himmel, du hast wunderbare Gedanken. Manchmal sind es Gedanken, die wir nicht verstehen können, die manchmal zu hoch sind für uns. Und trotzdem dürfen wir immer wieder Blicke hineintun in dein Herz, Blicke hineintun in deine Liebe und Güte, und wir freuen uns immer wieder aufs Neue darüber. Du bist ein wunderbarer Gott, und wir danken dir, dass du Gedanken des Friedens hast, um uns Hoffnung und Zukunft zu gewähren. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.